Jetzt kommen wir zu diesem Haufen von Fragen. Und Fragerunde sind immer unzufriedenstellend, aus einem sehr guten Grund. Wir haben hier, ich weiß nicht, vielleicht 25 Fragen. Und viele von diesen Fragen verdienen einen Vortrag. Aber sie bekommen keinen Vortrag über diese Fragen. Ich kann nur versuchen, einen Anlauf zu geben, einige Gedankenanstöße, wie ich selber zu diesen Fragen kommen würde. Und nur das. Aber das ist gut so, weil das sehr wichtig, viel wichtiger als was ich sage, ist, was Sie entdecken. Und wir müssen alle bereit sein, unsere Fragen zu verfolgen, sonst sind sie keine ernste Frage. Und was äußerst wichtig ist, ist, dass wir die Forschung machen und dann die Antwort ist unsere Antwort. Und wir können mit einer gewissen Zuversicht unsere Antwort weitergeben. So, hier sind die Fragen. Was sagt die Bibel zu den Dinosauriern? Soweit ich wüsste, gar nichts. Die nächste Frage. Sie entkräften Argumente der neuen Atheisten gegen die Existenz Gottes. Nennen Sie doch bitte noch weitere Indizien für die Existenz Gottes. Damit verbunden ist, welche Belege, Indizien gibt es dafür, dass es Gott gibt? Und eine dritte Frage, wie kann man in der Natur Gott erkennen? Verstehe ich nicht. Und eine vierte, die gehören alle zusammen, daher ruft es sich die so vorhin zusammen. Warum ist die Bibel vertrauenswürdig als Basis für den Glauben? Also, was sind die positiven Belege? Meine Grundlage ist eine Aussage im Neuen Testament von Paulus gebracht, und zwar in Römer Kapitel 1, wo es heißt Folgendes. Dabei ist doch das, was man von Gott erkennen kann, für sie deutlich sichtbar. Er selbst hat es ihnen vor Augen gestellt. Seit der Schaffung der Welt sind seine Werke ein sichtbarer Hinweis auf ihn, den unsichtbaren Gott, auf seine ewige Macht und sein göttliches Wesen. Das heißt, die Behauptung des Neuen Testaments ist, dass die Natur, das All, nicht neutral sei in dieser Fragestellung. Das heißt, es gibt Hinweise. Und Gott hat es sichtbar gemacht. Wir merken, dass das Wort Beweis nicht benutzt wird. Es ist eine Frage der Sichtbarkeit. Und wir haben die Aufgabe, durch die Natur, anhand der Natur, Gott sichtbar zu machen. Und ich habe versucht, gestern Abend auch ein bisschen heute, einige Dinge zu sagen. Zum Beispiel, die Bibel behauptet, dass das All einen Anfang hatte, so auch die Naturwissenschaft. Das ist keine schlechte Bestätigung, weil die Bibel war früher dran. Und zweitens, dann die Tatsache, dass wir die Wissenschaft betreiben können. Dass wir können Vernunft gebrauchen, um die Natur zu verstehen. Das spricht von einem Logos. Die Behauptung des Neuen Testaments, dass hinter dem All ein Logos steht, das ist viel plausibler als die atheistische Erklärung. Und so geht es weiter. Aber im Grunde genommen haben wir in der Bibel drei mögliche oder vier mögliche Quellen. Erstens das All, die Schöpfung. Und in der Schöpfung sehen wir Gottes ewige Macht und sein göttliches Wesen. Das heißt, dass es einen Gott gibt. Paulus behauptet nicht, dass wir alles über Gott in der Natur sehen können. Natürlich nicht. Und viele der Argumente, die ich gestern Abend gemacht habe, sind Argumente für die Existenz eines Gottes. Aber, und es ist eine sehr berechtigte Frage, wie kommt man zum Christentum? Und wenn ich einen Vortrag über diese Dinge gebe, ich erwarte diese Frage, ich hoffe, dass ich diese Frage bekomme. Weil was spezifisch christlich ist, berührt sich auf andere Sorten von Indizien. Die Geschichte, die Bibel und dann die Erfahrung. Aber abstrakt gesehen, erstens bekommen wir Belege aus der Schöpfung, die Beschaffenheit, die Tatsache, dass wir Naturwissenschaft betreiben können, die Feinabstimmung des Alls und vor allem vielleicht die Kodierung des DNS, das längste Wort, das wir je entdeckt haben. Das alles steht eng zusammen mit dem Begriff eines Logos und macht es viel plausibler, als es für manche früher war. Aber dann Römer Kapitel 2 sagt, dass der Mensch ein moralisches Wesen ist. Die Existenz der Ethik stellt Fragen, woher diese Ethik? Und ich habe nicht die Zeit zu zeigen, wie unmöglich es ist, die Ethik von ein amoralisches Universum zu bekommen. Es ist parallel zu der Frage, wie bekommt man Vernunft von nicht lebendigen Materie, unmöglich ohne Gott, meines Erachtens. Und so ist es mit der Ethik. Die Existenz von ethischen Wesen bloß, Menschen, ist ein Indiz auf die Existenz Gottes. Und dann als drittes gibt es die Heilige Schrift, die eine Offenbarung Gottes ist. Der Vater der modernen Wissenschaft, Bacon, hat die Idee geprägt, dass Gott zwei Bücher hat. Buch der Natur und Buch der Bibel. Und es ist wichtig hier zu sagen, dass wenn wir über die Bibel sprechen, wir schalten Vernunft nicht aus. Ich kenne niemanden, der die Bibel überhaupt lesen kann, ohne seine Vernunft zu verwenden. Das heißt, Offenbarung ist nicht gegen Vernunft. Es ist viel besser so zu sehen, dass in der Natur wir haben eine Offenbarung, eine generelle Offenbarung Gottes. In der Bibel eine spezifische Offenbarung Gottes. Und wir verwenden unsere Vernunft, um beides zu lesen. So, dort sind die drei. Und hier war die Frage, warum ist die Bibel vertrauenswürdig als Basis für den Glauben? Als ich in Cambridge war, war es für mich sehr wichtig, ein Buch zu lesen, das noch, glaube ich, zu erhalten ist. Aber das gibt noch besser wahrscheinlich jetzt von F.F. Bruce. Are the New Testament documents reliable? Sind die Dokumente des Neuen Testamentes zuverlässig? Und wer diese Frage gestellt hat, muss, wenn man Informationen über diese Frage bekommen möchte, muss man die Literatur lesen. Und für mich, es war eine große Überraschung festzustellen, dass die Indizien aus der alten Literatur, aus den Dokumenten für die Zuverlässigkeit des Neuen Testamentes bei weitem größer waren als für alle anderen Dokumente der Antike, die Experten für zuverlässig halten. Man kann nicht in zwei Sätzen das formulieren. Weil die Frage so wichtig ist, habe ich versucht, in meinem Buch ein Kapitel darüber zu schreiben. Einfach zusammenzufassen, was die Basis ist, für einen Glauben, dass das Neue Testament zuverlässig ist. Und dann gibt es Argumente, die mit der Erfahrung zu tun haben. Christus hat gesagt, dass er die Sünde vergeben kann und ewiges Leben vermitteln kann. Ist das wahr oder nicht? Letzten Endes kann man das nicht wissen, ohne dass man sich einlässt. Ein Skeptiker ist jemand, der beobachtet von der Ferne. Aber um jemanden kennenzulernen, muss man diese Distanz aufgeben. wie Jürgen Spies, mein Freund, so oft formuliert. Man muss die Distanz aufgeben, um jemanden kennenzulernen. Und das ist genau dasselbe mit Gott. Ist es wahr, was Jesus behauptet? Wenn wir ihn als Herr und Heiland bekennen, ist es wahr, dass er uns vergibt? Und das ist natürlich der beste Test von allen, dass es wirksam ist, es funktioniert im Leben. Alle diese Dinge sind Beweise oder Bestätigungen der Existenz Gottes und spezifisch der Tatsache, dass Jesus der Sohn Gottes ist. So, das waren vier Fragen. Und dann kommen wir zu ein paar Fragen über Evolution und so weiter. Und eine Frage heißt es, kann es sein, dass alles zuerst durch Zufall entstand? Nein. Und dann die Gesetze sich etabliert haben? Nein. Die Gesetze sich etabliert haben. Ich verstehe diese Aussage überhaupt nicht. Was bedeutet es, ein Gesetz sich zu etablieren? Auch wenn die Leute an die Evolution glauben, die Existenz der Gesetze ist äußerst problematisch. Woher die Gesetze? Und diese Frage wird so oft vermieden. Die Gesetze natürlich, und ich denke an Wittgenstein hier, die sind unsere Beschreibungen von das, was passiert, von den Regelmäßigkeiten. Die haben keine Bedeutung, ohne dass man etwas Materie dort hat, die sich so benimmt. Weil sie sind Beschreibungen. Und das war der Fehler, dass Hawking gestern Abend gesagt hat. Ich weiß, dass es viel zu spät war für die Logik. Wo er sagt, dass das Universum kann sich selbst aus nichts schaffen, weil wir ein Gravitationsgesetz haben. Das ist einfach direkt Quatsch. Es ist Unsinn. Und erstaunliches Unsinn. Und die Idee, dass es Zufall sich alles entwickelt hat. Kaum jemand glaubt daran, auch die Atheisten nicht. Weil Zufall als solche keine so große Reichweite hat. Und auch wenn das Universum sehr, so alt ist, wie die Naturwissenschaftler sagen, haben wir nicht die Zeit gehabt, um durch Zufall. Wenn man sagt, dass es durch Zufall entsteht, wirklich die Wahrscheinlichkeiten sind so klein. Und maßgebende Physiker, Atheisten, keine Christen, sagen, dass Zufall, auch Dawkins sagt, Zufall reicht nicht aus. Und daher muss er einen Mechanismus einführen, die Wahrscheinlichkeiten senken. Ob sein Mechanismus glaubwürdig ist oder nicht, das ist eine andere Frage. Und damit verbunden ist die Frage der theistischen Evolution. Die Frage der Evolution ist eine sehr heiße Frage in einigen Ländern, vor allem in Nordamerika. Und man braucht eine ganze Konferenz, vernünftig darüber zu reden. Aber ich mache ein paar Punkte und nur ein paar. Die erste Sache ist, offensichtlich gibt es sehr viele Leute, die an Gott glauben, an Christus glauben und an die Evolution glauben. Und es ist offensichtlich klar, dass was immer man an die Evolution denkt, kann man den Atheismus von Evolution nicht ableiten. Wenn ich über Gravitation gestern Abend sprach, und ich habe erwähnt, dass als Newton sein Gravitationsgesetz gefunden hat und die Existenz der Gravitation, hat er nicht den Schluss gemacht, dass daher existiert kein Gott. Weil er sah, dass die Existenz eines Gesetzes oder eines Mechanismus beweist nicht, dass es keinen Erfinder des Mechanismus oder des Gesetzes gibt. Also, denken wir an Evolution. Dieser Begriff hat wenigstens 5 Bedeutungen. Einige sind nicht sehr wichtig. Die Evolution vom BMW oder die Evolution der Küste Deutschlands. Die sind 2 unterschiedliche, sehr unterschiedliche Begriffe der Evolution. Bei BMW hoffentlich war es durch hochintellektuelle, qualifizierte Ingenieure. Bei der Küste ist Willkür und Zufall Bewegungen von Wind und Sand und so weiter. Wir verwenden das Wort Evolution für beides. Und das ist überhaupt nicht kontroversiell. Und Darwin hat von einer natürlichen Auslese gesprochen. Also offensichtlich tut die natürliche Auslese etwas. Ich meine, in einer Bibelschule wie hier im Wiedenest, im Wiedenester Forum sogar, es gibt eine gewisse Auslese, die passiert. Und manche Leute finden ihr Lebenspartner hier, nicht wahr? Das ist ein Auslese, nicht wahr? Aber diesen Selektionsprozess möchte ich nicht näher beschreiben, weil es ist allen bekannt. Und das bestimmt, wie wir aussehen. Sehen wir uns alle an, wir sind unterschiedlich. Warum ist das? Es hat mit Genen zu tun, es hat mit Auslese und Selektion. Das ist nicht kontroversiell. Was etwas kontroversiell ist, ob dieser Mechanismus, der etwas tut, für alles verantwortlich ist. Nun, ich werde ganz klar sagen, ich bin als Mathematiker und Naturwissenschaftler nicht überzeugt, dass der evolutionäre Mechanismus all das Gewicht tragen kann, das zum Beispiel Dawkins und andere glauben. Und daher habe ich mein Buch geschrieben und ich kann in diese Argumente heute nicht gehen. Aber abgesehen davon, wenn man einen Mechanismus hat, das etwas tut, kann man auch dort nicht die Folge ziehen, dass es keinen Erfinder dieser Mechanismus gibt. Auch wenn etwas Zufall eine Rolle spielt. Ich meine, ich hatte früher eine Uhr hier und es war so ein selbst aufdrehende Uhr. Das ist uralt, das sieht man nur in Museen jetzt. Aber die Idee war, dass es hat ein gewisser Raster drin und die beliebige Bewegung der Arm hat diese kleine Gewicht und könnte die Energie aufspeichern, weil ein Raster drin ist. So Zufall hat eine Rolle gespielt. Aber das ist kein Argument dafür, dass niemand diese Uhr erfunden hat. Eigentlich war es klüger, so eine Uhr zu erfinden. So, von dem Standpunkt der Philosophie kann man Atheismus nicht ableiten von Darwinismus. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist die Frage zu stellen, ob Darwinismus im vollen neuesten Sinn wahr ist. Und dort bin ich ein Zweifler, ein sehr tiefer Zweifler. Und es interessiert mich sehr, zum Beispiel das Buch von Thomas Nagel erschienen ist. Ein Atheist, ein maßgebender Denker in Amerika. Und der Titel seines Buches ist, warum Geist und Kosmos, warum der Neo-Darwinismus höchstwahrscheinlich falsch ist. Das finde ich sehr interessant. Ich bin gespannt. Ich bin kein Biologe. Aber die Biologie interessiert mich sehr, vor allem die Folgen und Deduktionen. So, das ist die erste Sache. Was immer die Wahrheit ist in der Biologie, kann man Gottes Abwesenheit nicht davon reduzieren. Und daher, man merkt in der Geschichte, dass Darwins größter Unterstützer in Amerika Christ war. It's a gray. Und das findet man auch heutzutage. Viele meiner Freunde, Kollegen und so weiter in Oxford, gläubig sind, die glauben an die Evolution. Und die stellen fest, dass ich ein sehr eigenartiger Mensch bin, weil ich große Zweifel habe. Aber die Mathematiker haben immer Zweifel gehabt. Und nicht ohne Gründe. Theistische Evolution. Die Idee dort ist, dass Evolution, wie immer es passiert ist, was passiert ist, ist unter der Lenkung Gottes. Was das eigentlich direkt bedeutet, bin ich nicht sicher. Es muss letzten Endes bedeuten, dass Gott die Atomen bewegt. Aber das ist nicht Evolution im Sinne der meisten Naturwissenschaftler. Und um weiterzugehen, brauchen wir sehr viel Zeit. Daher habe ich ein anderes Buch geschrieben, wie ich gesagt habe. Vor allem für meine amerikanischen Freunde. Weil die Spannung ist in Amerika oft, es gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder theistische Evolution oder dass die die Erde sehr jung ist und Evolution hat nichts stattgefunden aus einem sehr öffentlichen Grund, weil die Erde nur 6000 oder so Jahre alt ist. Das sind die einzigen zwei Möglichkeiten. Und ich habe dieses Buch geschrieben, der Titel ist etwas provozierend, 7 Tage, die die Welt teilen. Unterschiedliche Meinungen darüber. Und ich habe versucht, sehr fair zu sein, um zu zeigen, dass auf der Basis des Vertrauens in der vollen Inspiration der Schrift, dass es vielleicht doch Alternativen gibt. Wo wir ein sehr hohes Verständnis der Schrift haben können und auch nicht den Rücken kehren zu, was wahr ist in der Naturwissenschaft. Aber das würde bedeuten, wirklich ein paar Tage. Das Thema ist kompliziert. Und leider ist sehr viel Hitze und weniger Licht erzeugt worden durch die tragischen Konflikte zwischen Christentum. Und die Welt draußen lacht, wenn es sieht, die Kämpfe unter Christen über Dinge, die für die Welt natürlich gar nicht wichtig sind. Ich mache nur eine Bemerkung hier. Ich habe die Frage gestern Abend bekommen über Erdealter. Es fasziniert mich, dass das so oft vorkommt. Und ich habe das mit den Hebräer-Experten besprochen. Ich bin keiner, leider. Weil die Sprache würde mich sehr interessieren. Aber interessanterweise in der Bibel, wenn wir die Frage stellen, wann war es? Am Anfang hat Gott die Welt geschaffen. Wann war das? Und man sagt offensichtlich am ersten Tag von 1. Buch Mose 1. Ich bin nicht davon überzeugt, dass es Tag 1 ist, weil die Tage aller von 2 an fangen an mit demselben Teilsatz. Und Gott sagte. Und was so interessant ist, die ersten 2 Verse von 1. Buch Mose 1 sind in einem Tempus, ein vergangener Tempus, das sich ändert mit der Beschreibung der Tage. Was für mich ganz ironisch ist, ist, was immer man über die 7 Tage glaubt. Der Anfang wird in der Bibel überhaupt nicht erwähnt. Man denkt nicht scharf genug über diese Dinge. Jack Collins in seinem Buch, und es lohnt sich zu lesen, einer der besten, das ich gelesen habe, über 1. Buch Mose 1 bis 4. Jack Collins, Jack Collins. Und er ist eigentlich ein maßgebender Bibelübersetzer von den Hebräischen mit einer naturwissenschaftlichen Ausbildung. Und seine Bücher lohnen sich sehr zu lesen. Und er sagt, es ist klar, die Tempora im 1. Buch Mose 1 zeigen uns, dass Vers 1 und 2 kommen, bevor die anderen Versen. Und wie lange bevor, es heißt nicht. Es wird nicht gesagt. Und daher bin ich nicht bereit zu sagen. Die Gefahr ist manchmal, meine lieben Leute, in dem Versuch, die Bibel zu verteidigen, sagen wir mehr, als die Bibel behauptet. Das ist äußerst gefährlich. Vor allem, wenn wir das zu einem Grundlage des Glaubens aufstellen. Ein Tragödie und ganz unnötig. Die 7 Tage, also das ist eine sehr interessante Frage, aber es steht hier nicht, so sage ich nicht mehr drüber. Dieses Buch übrigens erscheint in Deutsch. Bis Ende des Jahres hoffe ich. Ich habe schon die gedruckte Version in Deutsch durchgelesen. Und so kommt es. Und ich hoffe, dass es eine Hilfe sein wird. Für die deutschen Leser möchte ich sagen, dass, weil das Buch für Amerika geschrieben ist, ist es ein bisschen eigenartig. Es gibt 5 Anhänge. Und das ist die Hälfte des Buches. Und die sind der wichtige Teil. Und dort ist ein langer Anhang über theistische Evolution. Und wie ich das sehe, einfach als Hilfe, nicht dogmatisch zu sein, sondern als Hilfe für Leute, eine Einführung in die Thematik, sodass wir können uns entscheiden für uns selbst. Gut, Also gehen wir weiter. Neben Atheisten wie Dawkins gibt es auch heute Leute wie Thomas Nagel und Anthony Flew. Wer gewinnt? Wer gewinnt was? Ich denke, ich sehe, was gemeint ist. Was sehr interessant ist bei dieser Frage, ist, dass zunehmend jetzt unter den Atheisten gibt es Leute, die diese neodarwinistische Religion, weil sie funktioniert wie eine Religion auch, die dieses Material in Frage stellen. Es gibt sogar maßgebende Naturwissenschaftler, die jahrelang behauptet haben, wie Dawkins, dass natürliche Auslöser für alles verantwortlich sind. Jetzt sie verneinen das, dass es für gar nichts verantwortlich ist. Und ich finde das faszinierend. Nagel ist äußerst faszinierend, weil er klug ist und man sieht im Internet, er hat wirklich einen Krieg angestiftet, weil er Atheist ist. Und er sieht ein, dass dieser alte Argument, C.S. Lewis hat es gesehen, wenn die Gedanken meines Gehirns sind nur die bloße Bewegung der Atomen, warum soll ich Vertrauen drin haben? Diese Philosophen haben angefangen zu sehen, dass dieses Argument sehr wichtig ist, dass der Atheismus keinen Grund gibt überhaupt für Denken überhaupt. Und Robert Spemann, der ein sehr angesehener Philosoph, er ist über 90 Jahre alt hier in Deutschland, er sagt, es ist nicht so sehr, es ist überhaupt nicht eine Frage, Gott gegen die Naturwissenschaft, ist, dass wenn wir diesen Materialismus abnehmen, dann müssen wir auf Wiedersehen sagen zur Naturwissenschaft und alle Wissenschaften. Und es ist wichtig, diese Argumente zu verfolgen. So Nagel, ich denke, sein Buch ist in Deutsch schon, ja. Man kann das, wenn man will. Und hier ist eine Frage, warum keine dritte Alternative neben Christentum und Atheismus nach Thomas Nagel? Also, diese Frage bedeutet, Nagel versucht, er ist kein Christ, er ist Atheist. Er lehnt diese materialistische materialistische Erklärung des Alls ab, wegen dieses Arguments über die Rationalität, aber sucht immer noch irgendwie einen naturalistischen Weg. Und die Frage ist, warum keine dritte Alternative? Also, ich bin gerne bereit, eine dritte Alternative darüber nachzudenken, aber ich finde, dass es keine gibt. In einem anderen Sinn, abgesehen von dieser Fragestellung, ich habe zwei Weltanschauungen erwähnt hier. Erstens Materialismus, Naturalismus und dann auf der anderen Seite Theismus. Der Unterschied zwischen Materialismus und Naturalismus ist eine Frage für die Philosophen. Und die finden das sehr schwer. Aber, und dann gibt es Pantheismus. Pantheismus habe ich kaum erwähnt. Das ist für viele eine dritte Alternative. Und man kann nur vorangehen wie bei den anderen. Was sind die Indizien? Was sind die Belege? Wo sind die Argumente? Letzten Endes, unser Glauben, was immer unser Glauben ist, worin es steht, Pantheismus, Deismus und so weiter, wir müssen uns entscheiden. Und es gibt nur eine Entscheidungsbasis. Die Entscheidung der Indizien aller Sorten, objektiv, subjektiv, philosophische Erfahrung und so weiter und so fort. Hier ist Anthony Flew erwähnt. Leute wie Anthony Flew. Anthony Flew war, vor einigen Jahren gestorben, ein sehr, sehr angesehener Philosoph. Er war in früheren Tagen der Richard Dawkins seiner Zeit. Und er war der Weltexperte über David Hume. Und David Hume war der Mensch, der meinte, dass Wunder, Verletzungen der Naturgesetze waren, daher konnten nicht passieren. Interessanterweise hatte die Flu am Ende seines Lebens, er hat mir direkt gesagt, ich hatte ein langes Interview mit ihm gehabt, hat gesagt, er hat Unrecht gehabt. Hume hat es nicht richtig gefasst. Und er sagte zu mir, er sagte, schade, ich müsste alle meine Bücher umschreiben. weil ich in der Irre war. Das ist sehr ehrlich für einen angesehenen Philosoph. Und am Ende seines Lebens ist er Deist geworden. Er glaubt an einen Gott auf der Basis des DNS. Das war faszinierend. Und Dawkins war darüber sehr empört, dass seine Vorgänger sozusagen zum Glauben an irgendeinen Gott kommt durch den Logos von DNS. So, dann kommen einige Fragen über die Ethik. Auch nicht Christen leben ethisch. Natürlich. Und es ist sehr wichtig, wenn wir diese ethische Frage stellen, dass wir nie den Eindruck erwecken, und vielleicht bin ich hier schuldig, ich habe den Eindruck erweckt, dass ich nicht glaube, dass Atheisten, auch Atheisten, können sich gut benehmen. Wir sind moralische Wesen. Und aus der Sicht der Bibel sind wir alle, auch wenn wir nicht an Gott glauben, nach dem Bilde Gottes geschaffen als moralische Wesen. Und daher haben wir Begriffe wie gut und böse. Und wir können uns gut benehmen. Es ist interessant in der Bibel, dass ab und zu mal die Gläubigen müssen sich vor Ungläubigen schämen. Ethisch. Abraham zum Beispiel. Er hat entdeckt, dass ein heidnischer König war viel höher in seiner Ethik als Abraham selbst. Und es ist sehr wichtig, das mit Nachdruck zu sagen. Was Dostoevsky gemeint hat, wo er gesagt hat, wenn Gott nicht existiert, ist alles erlaubt, ist nicht, dass Atheisten oder Nichtgläubigen sich nicht gut benehmen können. Das ist keine Grundlage, rationale Grundlage für die Ethik gibt, wenn es keinen Gott gibt. Das ist was völlig anderes. Und hier ist etwas, worüber ich auch hier ziemlich viel geschrieben habe. Wenn man Gott abschafft, woher dann die Grundlage der Ethik? Es muss von innerhalb der Welt kommen. Und woher? Entweder durch die Gesellschaft, oder durch raue Natur, durch die Gegend und so weiter, durch Molekularbiologie. Und daher die immer zunehmende Versuche, eine Ethik in der Biologie zu gründen. Und das ist faszinierend, weil David Hume, und ich teile seine Meinungen über Wunder nicht, aber hier teile ich seine Meinung. Er hat gesagt, dass sehr oft wir schauen in die Situation, wir sehen, was ist. Und dann wir versuchen, von das, was ist, abzuleiten, das, was sein soll. Und er hat gesagt, es ist unmöglich. Genau wie man nicht von den Alogischen zur Logik kommen kann, vom Nichtlebendigen zu Lebendigen kommen kann, man kann nicht über diese Brücke kommen, von dem ist, was ist, zu dem, was sein soll. Und aber der Versuch wird gemacht. Und was so interessant ist, Sam Harris hat es gemacht in seinem Buch Die moralische Landschaft. Sehr einflussreich, ganz klug, aber das Argument ist falsch. Ich habe ein bisschen gezögert mit diesem Buch, weil ich wollte etwas über seine Argumente sagen. Er führt die Ethik am Anfang ein. Und natürlich bekommt er die Ethik aus, weil er hat es schon am Anfang eingespritzt. Aber es ist so klug gemacht, dass man es kaum merkt. Lewis hat sehr viel darüber geschrieben. Und mit Recht. Er hat gesagt, man kann argumentieren von jetzt bis Ewigkeit, man wird nie ein Imperativ aus einem Indikativ bekommen. Man kann nicht das Soll aus dem Sein bekommen. Und dann zwei Fragen, die damit verbunden sind. Kann der kantische Imperativ nicht eine Grundlage für eine Ethik ohne Gott sein, obwohl Kant selber an Gott glaubte? Das wissen viele nicht. Und zweitens, wie ist der kollektive Utilitarismus als ethische Grundlage zu bewerten? Also das sind zwei Vorträge, die nötig wären. Es gibt verschiedene ethische Strukturen. Meist populär unter den Atheisten, weil es so aufgestellt wurde, ist Utilitarismus. Das heißt, man entscheidet sich auf der Basis des maximalen Gutes, maximalen Gut für die für die größte Zahl der Bevölkerung. Es ist ein sehr gutes System. Zum Beispiel, wenn ich eine Kanne von Eis habe und 100 Kinder, wenn ich das nicht haargenau teile, dass jedes Kind bekommt dasselbe, dann bin ich in Schwierigkeiten. Das ist guter Utilitarismus. Was man über diese Strukturen, diese ethischen Systeme sagen kann, sie sind nicht alle falsch. Und sie überschneiden einander. Und daher die Diskussion ist etwas komplizierter, als man meint. Kants Imperativ, und ich werde nicht in die Definition gehen, ist ein befehlsethisches System. Du sollst. Und ist verwandt mit dem biblischen Command-Ethik, wie wir das Befehls-Ethik, wie wir das beschreiben. Das Problem ist, und ich werde über Utilitarismus sprechen, weil Peter Singer, der weltbekannteste Vertreter dieses ethischen Systems ist. Utilitarismus ist wirksam, wenn es zwischen Gruppen praktiziert ist, die ungefähr gleichmächtig sind. Aber wenn ich genug Macht habe, und du sagst, du musst das Beste für das maximale Zahl von Leuten tun, wirklich? Und was wirst du gegen mich machen, wenn ich das nicht tue? Wenn ich die Macht habe. Es funktioniert nicht gut. Und so, man kann die Systeme analysieren, die haben positive Aspekte, die haben negative Aspekte. Aber letzten Endes, die fallen, weil letztlich, wenn es keine höhere Gewalt gibt, wenn es kein Gericht gibt, die Abwesenheit eines letzten Gerichtes ist keine positive Sache, ist eine schreckliche Sache. Weil letzten Endes, das beweist, dass unsere Gewissen eine Wahnsinn ist. So, hier sind noch ein Haufen von Dingen. Eine letzte Bemerkung will ich machen. Was für eine Rolle spielt Satan? Und jemand anderes spricht von dem Kampf nicht gegen Fleisch und Geist. Die Frage ist sehr wichtig, weil das Neue Testament beschreibt unser Feind als der Gott dieser Welt. Er interessiert sich für die Art und Weise, wie die Menschen denken. Und daher muss man sehen, dass wir in einem Kampf stehen, das nicht bloß intellektuell ist, obwohl es das ist. Und wo Paulus spricht über unser Kampf nicht mit Fleisch und Blut, er spricht über Argumente und die Wichtigkeit der Argumente, dass wir sehr bewusst in diese Situation eintreten und wissen, dass wir nicht bloß mit Fleisch und Blut zu tun haben. Es ist kein Scherz, mit diesen Leuten in die Debatte zu kommen. Es kostet sehr viel der Energie. Der Stress ist unglaublich viel. Und daher bin ich so dankbar für Leute und viele hier, die für mich gebetet haben in solcher Situation. Der Stress ist so groß, dass höchstwahrscheinlich werde ich keine solchen Debatten mehr führen. Auch weil die nicht so produktiv sind. Heute will man mehr in eine Diskussion eintreten, das gar nicht so stressig ist. Aber der Stress ist kolossal und man weiß genau, dass es keine bloße Frage ist. Hier ist die Logik, daher Gott existiert und wir gehen alle nach Hause. Nein, nein. Es besteht in unserer Kultur ein Kampf für das menschliche Wesen, für die Ethik. Und daher müssen wir zwangsläufig in diese Debatte mit Hilfe des Herrn einsteigen. Dankeschön. zu machen mit Fragen und Antworten. Hauptsächlich über das Thema von gestern Abend. So, wenn die Fragen nicht beantwortet sind, so können Sie heute Nachmittag.